Kunst im Ohr, ein Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie. Große Sammler der Geschichte, Folge 3, Gertrud Stein. Gertrud Stein wurde geboren 1874 in Pennsylvania als Tochter einer aus Deutschland nach Amerika ausgewanderten jüdischen Familie, als jüngstes von 5 Kindern. Ihre Eltern starben früh, sodass ihr ältester Bruder relativ schnell die Erziehung, aber auch die Finanzen der Familien übernehmen musste und sich in beidem als recht geschickt erwies. Gertrud Stein folgte dann ihrem Bruder Leo während des Studiums, erst innerhalb Amerikas und dann bis nach Europa. Sie hat ihr Studium aber nie abgeschlossen. Am Tag ihres Examens schrieb sie ihrem Professor eine Nachricht, dass sie sich an diesem Tag nicht nach Prüfungen oder Examen fühle, worauf der vermutlich etwas ironisch zwinkernd antwortete, dass er genau wisse, was sie meine. 1903 siedelte dann Gertrud mit ihrem Bruder Leo gemeinsam nach Paris über. In der Stadt wollten sie leben, dort spielte sich das gesellschaftliche Leben der Zeit ab, die Kunst, die Kultur, die Theater waren dort, alle avantgardistischen Künstler kamen nach Paris. Es war einfach die Hauptstadt der Kultur. Dort betrieben sie einen der wichtigsten Salons der Stadt und luden jeden Samstag Größen aus der Literatur, aus der Kunst, aus der Politik, aus der Gesellschaft ein, um über verschiedene Fragen zu debattieren, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Manchmal wurden in solchen Salons auch Leute zusammengebracht, die dann später Projekte vorantrieben. Das war eine sehr übliche Technik der damaligen Zeit von vor allem natürlich wohlhabenden Menschen am gesellschaftlichen Leben. Einerseits zu partizipieren, aber andererseits natürlich auch das gesellschaftliche Leben mitzubestimmen, weil man in diesen Salons Kontakte knüpfen konnte und natürlich über Meinungsverschiedenheiten sich austauschen konnte, Meinungshoheiten gewinnen konnte, Meinungen machen konnte. Also ein unheimlich wichtiges Instrument, sowohl eben um sich selbst zu etablieren, als auch neue Kontakte zu knüpfen. Wenn man seinen Salon dann eben auf Kunst und Kultur ausrichtet, dann war es natürlich klar, dass auch Künstler anwesend waren, sowie Sammler. So waren bei den beiden zum Beispiel Picasso, Matisse oder auch Georges Braque anwesend und interessanterweise auch Sergei Schuschkin, den wir ja aus der ersten Folge dieses Podcasts kennen, der eben nachweislich auch bei den beiden zu Gast war. Da der älteste Bruder der Familie das Geld so gut angelegt hatte, dass die ganze Familie nahezu wirtschaftlich unabhängig war, konnten dann Leo und seine Schwester Gertrud viele Gemälde dieser Künstler erwerben, die sie in dem Salon kennenlernten. Sie kauften aber nicht nur direkt beim Künstler, sondern auch bei Kunsthändlern, zum Beispiel bei Vollard, einem der damals wichtigsten Händler für klassische Moderne oder damals ja noch Avantgarde. Bei ihm kauften sie zum Beispiel Cézanne, Monet, Renoir oder Gauguin. Das wohl damals umstrittenste Werk in der Sammlung war Die Frau mit Hut von Matisse. Für dieses Bild hatte die Frau des Künstlers Modell gesessen und der Künstler hatte aber solch schrille Farben verwendet, das ist mit sehr viel Grün gearbeitet, die natürlich überhaupt nicht der Realität entsprechen, so wie das für den Stil der Impressionisten üblich war, dass sogar die Frau des Künstlers sich damit etwas schwer tat, weil eigentlich man damals bis zu diesem Werk vornehmlich diesen sehr schrillen Stil für Landschaftsmalerei nutzte. Das kennt man aus vielen impressionistischen Gemälden. Da war das dann irgendwo noch akzeptiert, aber Menschen jetzt so darzustellen, war wirklich so ein Fauxpas. Das Bild, was natürlich heute unbezahlbar ist, kann man sich vorstellen, kaufte Stein damals für 500 Francs. Auch damals natürlich jetzt nicht wenig Geld, aber im Vergleich zu heute natürlich ein Scherz. Die Wohnung war, das weiß man aus Fotografien und auch aus Erzählungen und Aufzeichnungen, wirklich von oben bis unten voll gehängt. So voll, dass sogar, da kommen wir nachher zu, im Zweiten Weltkrieg es sehr schwierig für die beiden oder dann nur noch für Gertrud war, die Kunst überhaupt an einen anderen Ort zu bringen. Sie dachten damals, sie packen das alles so ein bisschen ein und machen sich aus dem Staub, aber das ging dann gar nicht, weil das war so viel Kunst, das konnte man gar nicht einfach so von A nach B bringen. 1906 entstand dann wohl eins der berühmtesten Gemälde von Gertrud Stein mit ihr als Motiv, und zwar das Porträt von Pablo Picasso, was der Künstler in, man schätzt, so 80 bis 90 Sitzungen gemalt hat. Man weiß aus sowohl Picassos Biografie als auch eben aus Forschungen zu Gertrud Stein, dass Picasso das immer wieder verworfen hatte und sehr unglücklich war und dann gar nicht damit leben konnte, was er da fabriziert hat. Und erst nach einer sehr langen Pause Picassos hat er dann auch nochmal alles umgearbeitet, das ganze Gesicht nochmal neu gemalt und dem Gesicht dann diesen typischen maskenartigen Stil verpasst, der dann ja dazu führte, dass daran Picasso sich immer weiter abarbeitete und dann einen dieser für ihn so prägnanten kubistischen Stile herauskristallisieren konnte, der da eigentlich mit seinen Ursprung hat. Die beiden, also Picasso und Gertrud Stein, blieben dann auch im Briefaustausch sehr lange, bis 2 Jahre vor Gertrud Steins Tod. 4 Jahre nachdem sie in Paris angekommen war, lernte sie Alice B. Toklas kennen. Alice war Gertrud Steins Sekretärin, Lektorin, Köchin, aber eben auch Lebensgefährtin. Also so, wie man das rekonstruieren kann, übernahm eben Alice vor allem die Aufgaben, die sozusagen nach damaligem Familienverständnis eher eine Frau übernahm, war aber eben auch die Sekretärin, also sprich diejenige, die sich um den Schriftverkehr kümmerte, alles ordnete, die Unterlagen im Blick hatte und vor allem die Lektorin. Das ist insofern interessant, als dass man weiß, dass Gertrud Stein oft einfach nur mit Bleistift quasi in Notizbücher gekritzelt und geschrieben hat, oft bis tief in die Nacht oder sogar in den Morgen rein. Ihre Partnerin dann quasi, wenn Gertrud ins Bett ging, aufstand und das Ganze dann abschrieb oder zu Papier brachte in Füller oder auf der Schreibmaschine, was in der Forschung vor allem natürlich zu der Frage führt, wie viel wurde da jetzt verändert? Ist das jetzt mit der Autorenschaft alles so nachweisbar? Aber im Großen und Ganzen geht man schon davon aus, dass das alles seriös und auch eins zu eins dann ablief. 1913 verließ dann Leo Stein die gemeinsame Wohnung. Also sie hatten die ganze Zeit gemeinsam dort gelebt, aber Leo war sowohl mit der homosexuellen Beziehung seiner Schwester als auch mit der Vorliebe für kubistische Gemälde nicht einverstanden. Ist ein bisschen interessant, dass das so in einem Stellenwert sozusagen genannt wird, aber das kommt immer wieder so vor. Wie auch immer, es kam dann zum Bruch. Man hat dann auch lange nicht kommuniziert oder gar nicht kommuniziert. Leo hat dann mehrfach versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. Das wurde aber nie beantwortet. Also vermutlich gab es da auch wirklich Querelen. Die Sammlung wurde dann aufgeteilt. Jeder nahm das, was ihm am besten gefiel. In diesem Jahr wurde dann aus der Sammlung, dann aus dem Teil, den der Bruder mitgenommen hatte, 3 Werke in die Armory Show ausgeliehen. Die Ausstellung in Amerika mit europäischen Impressionisten und anderen Künstlern, die quasi als amerikanischer Start der klassischen Moderne gilt. Und da war eben die Sammlung von beiden ja aufgebaut, mit 3 Arbeiten vertreten, was sicherlich auch für den Sinn und den Verstand spricht, mit dem hier gesammelt wurde, obwohl die beiden immer wieder auch biografisch betont haben, dass sie nie als Invest oder Ähnliches sammelten, sondern immer nur, was ihnen gefiel und sie konnten sich das eben leisten und so kam dann diese Sammlung zustande. Ab den 1930ern verlor dann die Pariser Stadtgesellschaft etwas das Interesse an Steins Sammlung. Das lag vor allem daran, dass in der Sammlung dann die neu aufkommenden Strömungen wie Dadaismus und Surrealismus nicht mehr vertreten waren. Stein hatte daran kein Interesse, sie interessierte sich für klassische Moderne. Diese galt aber einfach schon jetzt wieder als überholt, weil es eben neue Strömungen gab mit neuen Ideen und so blieb das dann etwas aus dem Fokus. was Stein aber gar nicht so störte, weil sie hatte immer ein Problem damit, dass viele zu ihr kamen und eigentlich ja nur ihre Sammlung sehen wollten und jetzt sich für sie persönlich gar nicht interessierten, obschon sie ja als Autorin eigentlich tätig war. Also sie ist ja durchaus selber künstlerisch in dieser Form tätig gewesen. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, wenn dann ein Besuch kommt, der sich aber immer nur für das interessiert, was an den Wänden hängt. Dann ist man vielleicht ein bisschen froh, wenn auch sich irgendwann der Fokus von den Wänden auf die Person umwandeln lässt. Zu Gertrud Steins bekanntesten Zitaten oder vielleicht auch wahrscheinlich das bekannteste Zitat von ihr ist der Satz: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Sie hatte diesen Satz geschrieben in ihre Notizen für ihre Partnerin. Sie hat immer wieder in den Notizbüchern kleine Botschaften hinterlassen oder Nettigkeiten aufgeschrieben, weil sie ja wusste, dass ihre Partnerin das dann liest beim Abtippen. Die fand es dann so gut, kann man nachvollziehen, dass sie dann davon überzeugt war, das müsse einfach jetzt sozusagen auch so ein bisschen als, ja, man würde heute sagen, Trademark sozusagen funktionieren. Also das wurde dann aufs Briefpapier und auf die Tischdecke und überall irgendwie genannt, so als prägnanter Satz. Hat ja funktioniert am Ende des Tages. Und Stein wurde dann auch als Autorin bekannt. Sie war 1933 auf dem Cover der Times abgedruckt und gilt neben Virginia Woolf eigentlich als eine der wichtigsten weiblichen Autorinnen der klassischen Moderne im Bereich der Literatur. Obwohl ihr eigentlich wirtschaftlich erfolgreichstes Buch die Biografie über ihre Partnerin ist, das ist sehr klassisch geschrieben, ist eine Biografie, die sie aus der Sicht ihrer Partnerin, aber über ihr eigenes Leben geschrieben hat. Die Umkehrung weg von der bekannten Sammlerin hin zur bekannten Autorin gelang ihr insofern auch sozusagen auf lange Sicht, da sie heute eigentlich in der breiten Masse eher für ihre literarischen Texte bekannt ist. Sie ist vor allem bekannt dafür, sich immer wieder literarisch neu erfunden zu haben im Schreibstil. Sie hat viel expressionistisch geschrieben, hat viele Stile geprägt, also sehr experimentell auch auf eine Art. Man weiß eben immer, dass sie auch Sammlerin war, dass sie wichtige Werke gesammelt hat. Es gibt einige auch Anekdoten. Sie war befreundet mit dem Schriftsteller Hemingway, der ja auch sehr bekannt ist. Und es gab dann wohl einen Streit, worauf Hemingway ihr dann ein Buch schickte, das er dann vorne handschriftlich nochmal widmete und da ihren bekannten Satz von vorhin ummünzte in A bitch is a bitch is a bitch is a bitch. Man verzeih mir jetzt die Sprache, aber ich habe das nur zitiert. Aber das ist natürlich ja, eine ganz nette Geschichte, dass sozusagen der Satz auch damals ja schon so prägnant zu sein gewesen scheint, dass man das sozusagen dann auch eben ummünzt, wenn es da zum Eklat kommt. Interessant wird die Phase ab dem Beginn des nationalistischen Regimes in Deutschland. Man weiß nicht genau warum, aber Stein unterschätzte die Gefahr dessen völlig. Also sie war ja Jüdin, die Familie war vorher aus anderen Gründen nach Amerika ausgewandert, dann wieder sie mit ihrem Bruder zurück nach Paris. Dann übernehmen die Nazis eben die Herrschaft in Deutschland und besetzen ja auch Frankreich sehr schnell und es war auch eigentlich natürlich klar, dass man da als jüdisches, vor allem auch jüdisches, lesbisches Paar jetzt nicht so hoch angesehen ist, was ja sowieso schon problematisch war mit der sexuellen Orientierung vor allem damals. Und Stein hat das aber, wie gesagt, etwas ja, unterschätzt oder war sich dem nicht bewusst, sagen die einen. Wenn man jetzt gleich sich das weiter anhört, dann fragt man sich, war sie vielleicht auch einfach nur so gut vernetzt durch ihre Salons, dass sie wusste, sie ist an den richtigen Stellen geschützt. Sowas kam ja vor. Auch als Deutschland dann Frankreich besetzte und auch die Juden dann auch verfolgt und verhaftet wurden, floh sie nicht in die USA. Sie wurde mehrfach dazu gedrängt, gebeten, doch zu kommen und so weiter. Aber sie sagte, nein, sie bleibt. Dann wurde ihnen das Haus gekündigt, in dem sie lebt, Und dann sind sie einfach mit ihrem Hab und Gut in einen kleinen Ort gegangen, wo sie Freunde hatten, sind da untergekommen. Also es scheint jetzt nicht so eine völlige Weltfremdheit gewesen zu sein, weil es war ja dann doch recht offensichtlich, was da vor sich geht. Aber sie war da sehr standhaft und blieb dann immer in Frankreich, zog sich halt aufs Land zurück, okay, und wurde dann interessanterweise von einem befreundeten, nennen wir es mal, Funktionären der Nazis, nämlich Bernhard Faye, geschützt, kann man sagen. Also der war ganz klar antisemitisch, kann man auch nachlesen, hat auch so publiziert, hat Zeitungen rausgegeben, die also sowohl rechts als auch antisemitisch sind, aber hat eben Gertrud Stein und ihre Partnerin beschützt, immer geguckt, dass denen nichts passiert, dass da keiner kommt und so weiter. Also ja, man weiß nicht genau warum. Sie hatte ihm vorher mal einen Gefallen getan, hatte was publiziert, übersetzt, muss man sagen, und dann mit einem Vorwort publiziert. Aber das ist ja unwahrscheinlich, dass das jetzt der Anlass ist, da jemanden so zu schützen. Aber man wünscht es natürlich jedem, da so eine Lösung zu finden. Und nach dem Krieg hat dann auch Stein sich für die Befreiung ihres Beschützers da eingesetzt, aber ohne Erfolg. Das war natürlich dann sehr strikt alles. Da wurden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Täter da auch zur Rechenschaft zu ziehen. Er konnte dann fliehen aus seiner Gefangenschaft und man vermutet auch mit Unterstützung finanzieller Art von der Partnerin von Gertrud Stein, floh dann in die Schweiz und ja, dann ist es hier auch nicht mehr interessant. Wie gesagt, es ist jetzt die Überlegung, war es einfach naives Glück oder vermutlich wahrscheinlicher einfach ein extrem gutes Netzwerk. Man stelle sich vor, 30 Jahre Netzwerk, nie einem bürgerlichen Beruf nachgegangen, also dass man dann viele Freunde hat, kann man sich vorstellen. Ja, letztlich kann man das nicht klären. Das Interessante für die Sammlerin Gertrud Stein ist eigentlich an der Geschichte, dass durch den Umstand, dass sie da nie verfolgt wurde, ihre Sammlung als eine der wenigsten Sammlungen jüdischer Sammler in Familienbesitz bleiben konnte und dann halt natürlich nach Todesfällen und Erbfällen dann immer sich weiter verteilte, aber jetzt nicht wegen der Nazis als Raubgut in die Welt und wieder zurückrestituiert, wie man das ja oft kennt, sondern es ist wahrscheinlich auch so das Prägnanteste an der Sammlung historisch betrachtet, dass die einfach nicht als Raubkunst irgendwann in die Welt gestreut wurde. Ein Teil der Sammlung wurde nach Steins Tod dann von der Rockefeller Collection aufgekauft. Das ist der größte Teil, der dahin ging. Der Rest ging Familien, Erbschaften oder private andere Sammlungen und wurde 2011 dann in San Francisco ausgestellt. Man hat sich da bemüht, möglichst viel der Sammlung wieder zusammenzutragen aus öffentlichen und privaten Sammlungen und hat da eben nochmal rekonstruiert, was alles in dieser Sammlung eigentlich mal gemeinschaftlich vertreten war. Und das ist natürlich beeindruckend. Also heute ein unschätzbares Vermögen. Aus diesem unschätzbaren Vermögen wurde dann 2015 ein Gemälde von Pablo Picasso versteigert. Das war damals mit 180 Millionen US-Dollar das teuerste Gemälde der Welt, was jemals versteigert wurde. Wurde dann irgendwann überholt von einem anderen Gemälde, dem Salvador Mundi, mit um eine vielfach höhere Summe, 450 Millionen Dollar damals gebracht. Aber aus der Sammlung Stein, der Picasso, ist immer noch das zweiteuerste Gemälde, was jemals versteigert wurde. Und das ist natürlich schon nicht zu unterschätzen, wenn man das mal schafft, sozusagen in die Top-Liga der teuersten Gemälde zu kommen, in seiner Sammlung, die man sich aus Interesse und Vergnügen aufgebaut hat, ist das natürlich ein Zeichen auch dafür, dass man anscheinend den richtigen Riecher hatte. Das war Kunst im Ohr, ein Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, besucht unsere Homepage unter www.jungefreundestaatsgalerie.de oder schaut auf unsere Instagram-Seite.